Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis. Schönen Wochenstart wünschen wir euch. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der Videochef Fabi Focke.
Moin, na? Danke, dass ich hier sein darf.
Freust du dich?
Ja, sehr. Ich habe richtig Bock.
Das letzte Mal haben wir ein bisschen Ärger gekriegt, weil wir uns so über Werder Bremen gefreut haben.
Ist das so? Haben wir Ärger gekriegt?
Ein bisschen von einigen, aber machen wir heute nicht.
Ja, aber wir reden ja auch über den HSV heute wieder. Das haben wir ja damals letztes Mal auch gemacht.
Da gab es auch Ärger.
Ja.
Da hat man gesagt, man muss jetzt hier auch nicht so großkotzig über den HSV sprechen.
Nee, und ich habe auch ein Thema nachher.
Du hast ein Thema?
Ja, zum Thema HSV.
Ja, okay. Wir gucken mal. Na, wir fangen mal erstmal an mit Florian Witte, dem Podcast-Papa. Denn der hat ja gestern was zu RB Leipzig gesagt. Und der hat da so leicht aus der Laune heraus gesagt, ja, und dann hat Red Bull denen die T-Shirts bezahlt, weil das alles so schön aussah im Stadion. Und da haben uns ein paar RB-Fans geschrieben. Nee, so ist es nicht. Die lustigste Nachricht möchte ich dir einmal vorlesen. Ja. Der Paul hat nämlich geschrieben, ne? Leute, da brecht ihr mal eine Lanze für RB und beginnt das Ganze mit einer jämmerlichen Trikotspitze. Pff, wir können uns die Trikots von unserem Fangehalt locker selber kaufen und ihr habt den gratis Shampoos vergessen, sagt er. Jetzt hören wir mal, wie Florian Witte dazu Stellung nimmt. Also ich sag mal so, es ist ja klar, dass dieser Podcast nahe am Wassersport ist. Ne? Wir haben einen Schwimmer sonst hier sitzen mit Kian Gaffrey, jetzt ist auch noch ein Ruderer dabei. So, Florian Witte.
Ach, der rudert?
Der rudert aber. Also
der rudert jetzt hart zurück.
Ruder-Weltmeister. Pass auf, wir hören rein.
Liebe Stammis, kurze Klarstellung zu einer Aussage von mir aus der Folge am Sonntag. Ich wollte nicht zum Ausdruck bringen, dass RB seinen Fans möglicherweise Trikots bezahlt. Ich bin beim Blick auf diese weißen Massen auf den Rängen davon ausgegangen, dass es sich nicht um Trikots handelt, sondern um Werbet-T-Shirts, die möglicherweise im Rahmen meiner Aktion am Spieltag gegen Borussia Dortmund verteilt wurden. Ich wurde jetzt aufgeklärt und habe mir die Bilder auch nochmal genau angeguckt. Ich habe es ja nur in der Konferenz gesehen. Es waren wirklich überwiegend Trikots. Umso geiler ist das und umso besser macht das die Stimmung, die ich ja sehr gelobt habe im Stadion. Von daher sorry dafür. Ich wollte das niemandem unterstellen. Es war also kein vergiftetes Lob, sondern der Podcast-Papa hat einfach nicht genau hingeschaut.
Der Ruderweltmeister.
Der Ruderweltmeister. Ne? Die Witte ging da hinten los.
Also so viel schon mal dazu.
Wir machen aber jetzt, er hat sich wenigstens entschuldigt. Uli Hoeneß hat das bisher nicht gemacht.
Da kommen wir gleich auch noch zu Uli Hoeneß. Aber erstmal wollen
Cliffhanger.
Wir, genau, aktueller Fußball, würde ich sagen. Fangen wir an mit dem Spiel, was als letztes zu Ende gegangen ist. Darmstadt gegen Heidenheim und die Darmstädter haben sich verabschiedet. Sind zum vierten Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Das war ja nur noch eine Frage der Zeit, Fabi.
Ja, und ehrlicherweise, sie steigen halt einfach wegen teilweise wirklich Unfähigkeit ab. Also dieser Stolper-Szene von Maglica, das hat mich echt sehr wieder erinnert an das Spiel gegen Augsburg, wo sie so krass abgeschossen wurden. Und das sind halt diese krass individuellen Fehler. Damit hast du leider einfach dann nichts in der ersten Liga zu suchen. Ich hoffe, dass sie das in der zweiten Liga abstellen können und drücke die Daumen, dass sie wieder aufsteigen.
Ja, am Ende 0-1. Man hat gedacht, ja, vielleicht den Punkt nehmen sie noch mit gegen Heidenheim. Die haben auch gar nicht so richtig krass den Eindruck gemacht, als hätten die unbedingt noch auf das Tor spielen wollen. Und dann haben sie am 90. trotzdem das Ding noch gemacht durch Dovidan.
Die Heidenheimer?
Ja. Die wollten doch gar nicht unbedingt gewinnen, oder? Also man hat den Eindruck, 0-0 passt denen auch irgendwie.
Ja, die denken halt nicht so groß wie wir Bremer, dass sie jetzt in den Kampf um Europa noch einsteigen. Ne? Und vielleicht haben sie das jetzt aber hinten raus, hat ihnen dann doch noch einer gesagt, hey Jungs, wenn wir noch ein Tor schießen, dann ziehen wir wieder mit Werder gleich. Vielleicht hat sie das, dann hat jetzt den Dovidan nochmal, oder den Kühlwetter, der hat ja die Vorlage gegeben. Vielleicht hat denen das doch nochmal gekitzelt.
Ja, man muss dazu sagen, Heidenheim ist sogar vorbeigezogen. Die haben ein besseres Torverhältnis.
Nein, sind die jetzt vor uns?
Ja, die sind vor uns. Ja. Machen wir weiter mit der nächsten Partie. Gladbach gegen Union Berlin. Das war, ich sag mal so, jetzt kein Fußballfest. Paul Gorgas, unser Reporter, war im Stadion. Wir hören bei dem einmal rein.
Hi André. Der Abstiegskrampf zwischen Gladbach und Union ist gerade zu Ende gegangen. Klar ist aber mit dem 0-0 auch, der Abstiegskampf geht für beide Teams weiter. Dieses Spiel, was 0-0 endet, hat kein Sieger verdient gehabt. Beide Mannschaften waren vor allem auf Fehlervermeidung bedacht, haben sich zu wenig zuzwingende Chancen herausgespielt. Union war noch näher dran. Volland hat zweimal Aluminium getroffen. Andras Schäfer hat freistehend übers leere Tor geschossen. Das war die deutlich gefährlichste Chance. Gladbach offensiv harmloser, hat aber auch nicht viel mehr zugelassen. Insofern ein gerechter Punkt, der aber beiden nicht so richtig weiterhilft. Also beide müssen weiter zittern und vor allem für Union wird die neue Woche besonders brisant, denn sie empfangen am Wochenende Bochum zu Hause und das ist dann das direkte Duell, das Endspiel um Platz 16.
Tja, also man muss schon sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Gladbach hat mich ja, fast schon sprachlos gemacht, wie wenig die gezeigt haben gegen Union zu Hause in einem Heimspiel.
Ja, also auf jeden Fall, der ganze Sonntag bisher kein Leckerbissen. Ja, und Andras Schäfer, was Paul gerade angesprochen hat, oh, das ist halt echt wow. Auch wenn es vielleicht der schwache Linke war, die Bundesliga.
Zumindest aufs Tor.
Ja, wenn du drinbleiben willst, sollte der wenigstens aufs Tor gehen und nicht 8 Meter drüber. Also, ja.
Wir sprechen gleich noch darüber, was das alles bedeutet jetzt für den Abstiegskampf. Ich will den Spieltag erst noch voll machen mit der Partie, wo wir gerade sagen, zumindest aufs Tor, Mainz gegen Köln. Da gab es am Ende ein 1:1 und da gab es auch einen Elfmeter, der ging nicht aufs Tor. Aber bevor wir beide über das Spiel reden, Semyon Birkobein war im Stadion und auch von dem hören wir uns einmal die Sprachnachricht an.
Hallo liebe Stammis, hallo nach Berlin. Ja, Mainz hatte die große Chance gehabt, die Kölner in die zweite Liga zu schießen. Mit einem Sieg hätte man 8 Punkte Vorsprung, zudem noch das bessere Torverhältnis. Ja, es sah auch erst gut aus, Mainz ging 1:0 in Führung. Durch Barreiro hätte durch Burkhardt auf jeden Fall noch nachlegen müssen. Ja, haben sie nicht getan und in der zweiten Halbzeit baute Mainz dann halt stark ab. Köln wurde immer besser durch einen fatalen Elfmeter, den Zentner verursacht hat. Zieht Köln den Ausgleich und hatte sogar in der Endphase noch die Chance auf den Sieg. Ja, so muss Mainz weiter zittern. Sie bleiben auf dem 16. Tabellenplatz, haben aber immer noch 5 Punkte vor Köln. Ja, aber der direkte Abstieg hätte heute abgewendet werden können sozusagen. Das hat Mainz nicht geschafft. Ja, sie müssen weiter zittern und ja, Köln hat jetzt auch noch Resthoffnung.
Den noch fataleren Elfmeter gab es eigentlich schon davor, ne? In der 48. Da hat Kassi einen Foul begangen. Da haben wir uns gefragt, was macht der denn da? Also Alidou mit dem Ball aus dem Strafraum rausgelaufen quasi und der kreuzt den, haut ihn um.
Ja, also der DAZN-Kommentator hat auch gesagt, jetzt mal ohne Spaß, das ist der dämlichste Elfer, den er je gesehen hat. Habe ich ähnlich gesehen, ja. Ja,
absolut. Und dann hat Waldschmidt sich das Ding genommen und hat den neben das Tor geschoben.
Ja.
So, da hätte Köln schon ausgleichen können. Ausgleich kam dann, das hat Semyon richtig gesagt, in der 95. Minute durch Kainz. Der wurde vorher eingewechselt. Auch das war für mich ein Elfer. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, den kann man geben.
Also ich habe im ersten Moment gedacht, dadurch, dass Adamian abschließt und Zentner hält, bevor er ihn im Gesicht trifft, dass das als abgeschlossene Handlung zählt. Aber mir hat mein Kollege, unser Statistikexperte neben mir erklärt, Patrick Horsp, ja, dass die Brutalität sozusagen danach ausschlaggebend war. Also die Härte des Fouls. Also es ist halt einfach ein Foul danach.
Ja.
Und dann, ja, Elfer.
Dann gab es noch 2 Platzverweis-Diskussionen. Einen Platzverweis gab es und das war vielleicht der ein bisschen weniger am Platzverweis war von den beiden. Einmal für Kassi, der in der ersten Halbzeit schon eine gelbe Karte bekommen hat, dann ja den Elfmeter verursacht und dann hat der in der 64. Minute nochmal einen Foul gemacht, wo ich dachte, jetzt ist der fällig, jetzt muss er vom Platz fliegen. Da hat der Schiedsrichter ihn leben lassen und der wurde direkt danach ausgewechselt.
Ja, also der hätte auf jeden Fall runtergemusst, gar nicht jetzt wegen der Härte des Fouls, einfach aufgrund der Anzahl der Fouls, ja, meiner Meinung nach. Und vor allem, es war halt auch noch ein Konter, den er unterbindet, also ein taktisches Foul.
Genau, ja.
Also keine Diskussion, kann die Kölner total verstehen, der hätte runtergemusst.
Und dann gab es 90+9 glatt rot für Mwene. Der hat einen Kölner gefoult, der ging nur auf den Mann, nicht auf den Ball. Aber es war jetzt nicht so ein richtig brutales Foul. Hättest du die rote gegeben?
Also ich hatte in der ersten Wiederholung das Gefühl, dass er ihn eigentlich nicht getroffen hat. Es kann sein, dass er ihn doch leicht touchiert hat unten. Und ich weiß nicht, ob der, klar, man kann sagen, muss der Knöchel erst brechen.
Ja.
So wild fand ich es jetzt allerdings auch nicht.
Aber er hat wirklich gar keine Chance auf den Ball, das muss man fairerweise dazu sagen.
Das stimmt, das sagt der Schiri auch so ein bisschen. Lippenbewegungen erkennt man beim Schiri, wenn man das so ein bisschen ablesen kann. Du hast keine Chance auf den Ball. So ähnlich erklärt es ihm, habe ich den Eindruck auch. Dennoch, wenn er sich's angeguckt hätte, glaube ich, hätte er die rote Karte nicht gegeben. Da hätte er sie zurückgenommen.
Videoschiedsrichter hat ihn nicht rausgeschickt.
Am Ende habe ich auch nicht ganz verstanden. Also
ja, am Ende steht die rote Karte und
für Mainz kann das ja auch noch entscheidend werden, ne? Also wenn Bene jetzt fehlt, ne? Also
absolut, ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, den Kölnern hilft der Punkt so gar nicht, hatte ich das Gefühl. Also die hätten ja fast schon einen Torwart mit nach vorne nehmen müssen am Ende. Und den Mainzern auch nur ein bisschen. Also lass uns mal auf die Tabelle gucken. Mhm. Wir haben Gladbach unten drin noch, diesen 13. mit 32 Punkten. Die haben natürlich von der Punktzahl her 4 Punkte vor Mainz auf jeden Fall die beste Ausgangsposition. Dann hast du dahinter Union und Bochum, die haben beide 30. Dann kommen die Mainzer mit 28 und auch noch nicht ganz weg, aber wird sehr schwer, Köln mit 23 Punkten. Was sagst du?
Werbung. Moin, liebe Stammis, auch heute wird euch diese Folge mal wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Kuss geht raus an der Stelle.
Ja, ich weiß nicht, ob du den Kuss nochmal wiederholen würdest, denn es gibt bei Neobet einen Quotenboost, Killi. Abstiegskampf am letzten Spieltag. Kann sich der erste FC Köln noch auf einen Relegationsplatz schieben? Köln gewinnt mit mindestens 2 Toren Vorsprung in Heidenheim. Quote 4,6 statt 4,2. Ist das eine Wette für dich?
Würde ich niemals tippen, aus Gründen, das hat mit der Quote nichts zu tun, die ist gut, aber das hat natürlich mit meinem Aberglaube an Union Berlin zu tun und ich bin nun mal Unioner, da kann ich nicht auf Köln tippen, selbst wenn die Quote auf 20 wäre. Aber Neobet Bett, die Jungs schreiben mir bestimmt nochmal rüber, wie die Quote bei Union ist und auf die gehe ich dann nämlich.
Verstehe. Es gibt noch ein anderes Tool jetzt, was Neues, ne?
Genau, es gibt noch ein paar neue Features, ganz neu dabei, die XG-Werte für Live-Spiele, also unter den Match-Statistiken findet ihr ab sofort nicht nur XG-Werte, also Expected Goals, sondern auch der Restwert, der Aufschluss darüber gibt, wie viele Tore von den Teams in der verbleibenden Spielzeit statistisch noch zu erwarten sind. Also super für diejenigen unter euch, die gerne auch mal auf Über- oder Untertore gehen.
Ja, außerdem gibt es 10 Euro gratis Wettguthaben für Neukunden mit dem Code STAMMPLATZ10, die 10 als Zahl, plus 200% Bonus bis 50 Euro oder 100% bis 100 Euro auf die erste Einzahlung.
Neobet ist offiziell lizenziert, also whitelisted. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de.
Werbung Ende.
Alter, ja, also ich glaube, dass, wir haben ja eben mal den Punkterechner sogar angeschmissen, ne, ja. Wir beide. Nach unseren Punkterechnungen wird's Bochum wohl auf den Relegationsplatz ziehen. Das ist auch irgendwo realistisch. Wobei wir uns da nicht ganz einig sind. Ich glaube, dass Bochum es nächste Woche bei Union zieht. Also, dass sie das nicht verlieren und auch nicht unentschieden spielen. Ich habe irgendwie den Eindruck, da ist so ein Ruck durch die Truppe gegangen jetzt im letzten Spiel. Das war so krass, was die gegen Hoffenheim am Wochenende abgerissen haben.
Aber auch das war knapp am Ende.
Egal,
ne?
Das ist genau das, warum die neuen Trainer, also warum Letsch gehen musste. Letsch hat, bevor er gehen musste in den Spielen kurz vorher, immer noch kurz vor Schluss die Spiele verloren, ja. Oder den Punkt oder den Dreier nicht geholt. Und Butcher hat es jetzt geschafft. Also sie haben halt einfach damit jetzt genau das umgesetzt, was sie wollten.
Und bei Mainz genau andersrum. Die hatten das Mega-Momentum. Die waren richtig, richtig stabil unter Henriksen und kriegen jetzt in der Nachspielzeit von Köln noch den Ausgleich. Hätten sogar fast noch verloren, muss man fairerweise sagen. Also
ja, wobei aber auch Köln ehrlicherweise irgendwo den Mut gefunden hat, dann auf einmal kurz vor Schluss. Und ich fand auch echt, Kainz als Kapitän, der hat die Truppe richtig krass angetrieben. Also man,
als er kam dann, meinst du?
Als er dann kam. Und ich verstehe es auch ehrlicherweise nicht, warum man den hast du dieses Jahr so kaputt gemacht wie Tuchel alle seine Sechser. So haben die das ehrlicherweise, sein Selbstvertrauen in Grund und Boden gestampft, mit dass sie den ständig in der 60. Minute rausholen. Dass der Standardexperte alles, Elfmeter, Freistöße, Ecken, den musst du eigentlich aufbauen. Das ist der Kapitän, den musst du so stärken. Und dann kann er die Truppe auch meiner Meinung nach tragen. Finde ich ein Fehler dieses Jahr von Köln.
Wenn man sich das Restprogramm der Kölner anguckt, ist jetzt mit Freiburg und Union beides Heimspiele und in Heidenheim auch nicht unmöglich, dass die da ein paar Punkte holen. Das Ding ist halt, die sind halt schon 5 hinter Mainz und auch schon 7 hinter Bochum.
Ja, ich muss schon sagen, also ich hätte heute keinen Cent darauf gewettet, dass Köln, also wenn ich mir so bis zur 80. Minute das angeguckt habe, hätte ich nie gedacht, dass Köln überhaupt noch in der Lage ist, ein Tor zu schießen. Ja. Dann haben sie aber, wie gesagt, diesen Moment gefunden. Ja, also ich glaube halt, dass Freiburg, also ich glaube nicht, dass Köln da was holt. Also es ist vorbei, Köln steigt ab, also lege ich mich drauf fest, also da geht nichts mehr.
Also du sagst Köln 17 und Bochum wird 16.
Ja, weil Werder gewinnt ja am letzten Spieltag.
Ja, gucken wir uns an. Ist auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Das ist also meiner Meinung nach auf jeden Fall mit Abstand das spannendste Rennen in der Bundesliga. Jetzt, wo Leipzig Dortmund so ein bisschen in die Schranken gewiesen hat, auch schon 5 Punkte vor ist, ist, glaube ich, der Kampf um diesen 16. Platz, um diesen Relegationsplatz oder gegen, ist ja nicht um, sondern gegen, ist eine richtig spannende Geschichte. Und die große Frage natürlich dann auch, wer wird denn der Gegner? Und da geht es dann in Liga 2. Düsseldorf und der HSV sind, glaube ich, die beiden Mannschaften, die sich drum streiten, oder? Da ist Düsseldorf mit 56, der HSV 52. Das ist das, wo es noch drum geht, würde ich sagen.
Ja, aber ich glaube, sorry für alle HSV-Fans, es wird genau nächsten Freitag passieren, dass Hamburg im Volksparkstadion von Pauli rasiert wird und im Parallelspiel Düsseldorf gewinnt. Und Hamburg steigt dadurch nicht auf, weil es nicht mehr möglich ist, dann auf den Relegationsplatz aufzuspringen. Und Düsseldorf, da kommt es dann drauf an, Düsseldorf, glaube ich, wird dann leider auch nicht reichen, um in die erste Liga aufzusteigen, weil dafür sind meiner Meinung nach die Abstiegskandidaten aus der ersten Liga zu stark. Also ich glaube nicht, dass Bochum oder Mainz sich dann von Düsseldorf runterziehen lassen werden.
Bin ich sehr gespannt. Dafür haben die
Bochumer und auch die Mainzer mit Amiri und Stöger eine zu krasse Waffe, was die Standards angeht.
Ja, verstehe schon. Lass uns noch mal ganz kurz nach unten gucken, wen Wiesbaden jetzt Trainer entlassen. Momentan auf dem Relegationsplatz 16. Rostock ist 17. Die haben 31, Wiesbaden 32 und davor 33 Lautern, 34 Braunschweig und alles darüber, inklusive Schalke 04, kann schon fast einen Haken hintermachen mit 37 Punkten.
Also ja, Osnabrück wird es wohl nicht mehr schaffen.
Osnabrück ist weg, da brauchen wir nicht drüber reden.
Aber die sind noch nicht gerade komplett, also rechnerisch noch nicht, aber die werden, ja, es tut mir leid um Michael Cuisance. Bin Fan von ihm, finde ich cool, den Typen. Hansa fände ich sau schade, wenn sie runtergehen. Wiesbaden finde ich jetzt, also ehrlicherweise, ihr habt das Spiel ja heute auch gesehen, Wiesbaden gegen Fürth.
8 Tore. 3-5.
Ja, aber ehrlicherweise, ganz ehrlich, so, das lag mehr an Fürth als an Wiesbaden, meiner Meinung nach. Und Fürth hat halt das war auch irre, wie die da in der ersten Halbzeit mit einem, hast du das mal gesehen, dass die einen Mannschaftskreis nach einem Tor bilden, mitten im Spiel, habe ich noch nie gesehen. Nee. Also, dass die sich dann, das war wie eine Taktikbesprechung auf einmal und haben dann sich da gegenseitig die Leviten kurz gelesen und dann rasieren die noch in Halbzeit 1 von 0-2 auf 3-2 und ich glaube danach war es dann ehrlicherweise, fand ich, also 5-3 war schon völlig verdient für Fürth und Wiesbaden hat meiner Meinung nach nichts.
Ich hoffe ja so ein bisschen, dass Lautern auf jeden Fall drin bleibt. Ne?
Ja, würde ich mich für Funkel auch tierisch freuen, wenn er das schafft. Fände ich richtig cool. Ja klar, aber Pokalsieg wird dann leider nichts, aber dann drücke ich ihm die Daumen für die zweite Liga, dass sie drin bleiben.
Zum Schluss starten wir die Woche noch mit unseren Stammis, denn ja, wir haben ja über Uli Hoeneß gesprochen und Thomas Tuchel und all dem, was da so passiert ist. Und wir wollten eure Meinung hören, die spielen wir euch jetzt ein. Also Abfahrt, das sind die Meinungen zu dem Streit zwischen Uli Hoeneß und Thomas Tuchel.
Dem Hoeneß gehört ein Maulkorb, ganz klar. Dass er dem Verein nachhaltig schadet, hat sich schon damals mit der Installation vom Salihamidžić gezeigt. Weil der Brazzo hatte den Verein wirklich, wirklich, wirklich reingeritten. Was für eine Kaderzusammenstellung. Und es war ja mehr oder weniger nur ein verlängerter Arm vom Hoeneß. Und aktuell mit seinen ganzen Kommentaren, da hätte ich als Trainer ja mal gar keinen Bock.
Ja, zu eurer gestrigen Folge kann ich wirklich nur sagen, ich als Bayern-Fan bin entsetzt. Bei allem, was Uli Hoeneß für den Verein getan hat, das war wirklich absolut unnötiges Nachtreten gegenüber Thomas Tuchel. Und man fragt sich, ist er einfach nur eine Plaudertasche oder macht er das aus Kalkül?
Uli Hoeneß hat total recht mit der Kritik an Thomas Tuchel. Das beste Beispiel ist der Umgang mit Mathis Tell. Gut, dass jetzt nochmal Uli einen Schuss vor den Bug gegeben hat. Nicht, dass noch weiterhin die Ideen kommen, man sollte den Thomas Tuchel unbedingt halten.
Also was Uli Hoeneß da gemacht hat, ist der absolute Super-GAU für das Bild in der Öffentlichkeit des FC Bayerns. Welcher Trainer jetzt bitte kommen soll, frage ich mich, weil wenn das Rangnick noch macht, dann wäre er schön blöd. Kann ich nicht verstehen, was Uli Hoeneß damit bezwecken will. Das war einfach nur vereinsschädigend.
Ja, Uli Hoeneß hat eigentlich in den letzten Jahren immer eigentlich, wenn er was erzählt hat, immer das mit Hintergedanken gemacht zugunsten seines FC Bayern. Die letzten ein, zwei Aussagen, muss ich sagen, fehlt mir da irgendwie die Fantasie, die Reflexion, was er damit Positives für den FC Bayern bewirken will. Und deswegen glaube ich, ist es mal an der Zeit, wo er selber dann auch sagt, okay, ich meide mal diese Shows, Talkshows und halte mich mal vom Interview fern.
Der Hoeneß hat viel für den Verein gemacht, hat alles für den Verein gemacht, hat sein Herzblut gegeben für den Verein. Aber jetzt ist langsam mal eine Zeit, da gehört er einfach weg. Tut mir echt leid, dass ich sowas über Uli Hoeneß mal sage. Hätte ich nie von mir selber gedacht, aber das geht einfach nicht mehr so.
Flo, bitte spricht mir aus der Seele. Das ist schon lange meine Meinung zum Uli. Er musste dringend eingebremst werden und einmal eingefangen werden von irgendwem. Die Frage ist nur, wer soll das machen? Das ist ja irre. Und nicht zu erklären, warum der Mensch sowas macht. Es ist unvorstellbar. Und der nächste Punkt ist ja der, es ist ja das Verhältnis zum möglichen nächsten Trainer Rangnick im Vorfeld schon wieder belastet. Das kann nicht mehr sein. Da muss jemand eingreifen bei Bayern und den Mann einbremsen und zurück an Tegernsee schicken.
Fabi, wir haben gestern schon eine Menge dazu gesagt. Ganz kurz noch deine Meinung.
Ja, geht gar nicht. Also der Zeitpunkt einfach nur absolut, ich behaupte dämlich. Also ich glaube nicht, dass er da tatsächlich drüber nachgedacht hat. Ich unterstelle ihm diesmal keine Kalkül. Ich glaube einfach wirklich, dass es einfach dumm war. Sorry, dass ich es so sage. Ich fand trotzdem den Einsatz von dem Stammi interessant, da wo es um Tell ging und dass er das gemacht hat, damit nicht jetzt irgendwelche Leute durch die Petition da, wo auch mehrere 10.000 jetzt schon unterschrieben haben, dass Tuchel doch bleiben soll. Kann sein, also das wäre schon ein krasser Move von Hoeneß, wenn das die Motivation von ihm war und die Idee dahinter war, wenn er das eventuell dann sogar einem Rangnick dann hintenrum noch verklickert, dass er da, also mit Ansage, dass er das machen wird und Rangnick sich keine Sorgen machen muss. Aber ich glaube es halt nicht. Ich glaube, das war einfach tatsächlich einfach ein bisschen, also sehr, sehr unüberlegt und nicht clever und ich kann es auch ehrlich, ja, ich verstehe es einfach nicht. Also auch gerade jetzt vor dem Bayern-Spiel, es hat vor allem auch mit diesem Mia San Mia gefühlt gar nichts zu tun. Also das, was er ständig irgendwie predigt und was dem FC Bayern gefehlt hat und so, das ist einfach, ja, das ist wie ein Dolch hinten in den Rücken.
Gestern habe ich gesagt, wir sind hier nicht bei Wetten, dass. Heute sage ich euch, Bayern München momentan so wie GZSZ. Also wir werden sehen, wie es weitergeht mit Ralf Rangnick und Co. Ja. Und für heute machen wir Deckel drauf. Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.